Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Es häufen sich Antisemitismusvorwürfe gegen ProtagonistInnen der internationalen Kulturszene. Nicht nur die Documenta ist dadurch beschädigt worden, sondern viele weitere Projekte stehen vor einem Abgrund. Das Museum Folkwang geht in seiner neuen Ausstellung sehr offensiv damit um. Eine geplante Halle bleibt nach Antisemitismusvorwürfen gegen den Kurator leer. Die Biennale für aktuelle Fotografie im kommenden März, die fällt dagegen komplett aus. Ein Desaster für die beteiligten Institutionen in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Wir berichten. Und auch darüber, dass die Bayreuther Festspiele möglicherweise vor einem Stellenkahlschlag stehen. Das Festival muss sparen und will weder Chor noch Orchester davon ausnehmen. Wir haben neueste Informationen von Katharina Wagner. Die Frage der richtigen Haltung zum aktuellen Nahostkonflikt führt auch in der internationalen Kulturszene zu tiefen Verwürfnissen. Über die Rücktritte der Documenta-Findungskommission haben wir ausführlich berichtet. Die Antisemitismusvorwürfe gegen einen Kurator am Museum Folkwang, die werden wir uns später in der Sendung noch anhören und uns damit beschäftigen. Doch jetzt erstmal die Absage der Biennale für aktuelle Fotografie. Ein Gemeinschaftsprojekt der Städte Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Diese Biennale findet alle 2 Jahre statt und war für nächsten März geplant. Auslöser für die Absage waren antisemitische Posts auf der Facebook-Seite von einem der 3 Kuratoren aus Bangladesch, Shahidul Alam. Marie-Dominique Wetzel hat den Konflikt rund um die Fotografie-Biennale für Fazit recherchiert. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Man fragt sich ja schon, ob die Veranstalter der Biennale vor dem Hintergrund der Erfahrungen bei der Documenta nicht doch vorsichtiger hätten sein müssen.
Ja, das war auch eine der ersten Fragen, die ich den Veranstaltern gestellt habe. Die Geschäftsführerin der Fotobiennale, Jasmin Meinecke, war leider nicht zu einem Interview bereit. Da gab es Anfang der Woche nur eine Pressemitteilung zur Absage der Biennale. Aber die stellvertretende Vorstandsvorsitzende, die Mannheimer Kulturamtsleiterin Eva Wojciechowska, hat mir ein Interview gegeben und hat dazu dann Folgendes gesagt.
Wir wollten einfach keine Gesinnungsprüfung machen. Shahidul Alam ist ein renommierter Kurator, das muss man sagen, Autor und Fotograf und international sehr, sehr geschätzt. Und es gab Ende 2022 ein Gespräch mit den Kuratoren, bei denen wir sie anhand des Beispiels eben Documenta sensibilisiert haben auf die besondere Verantwortung Deutschlands in Bezug auf Israel und seine problematische Posts wurden erst nach dem 7.10. entdeckt und wir haben ihn im Gespräch sensibilisiert und über diese Inhalte auch gesprochen. Leider hat er danach weiter die problematischen Posts weiter veröffentlicht.
Was genau hat er denn gepostet?
Ja, also es geht da vor allem um ein Interview, das Shahidul Alam mit dem palästinensischen Botschafter in Bangladesch geführt hat. Und Alam lässt den Botschafter darin unwidersprochen behaupten, dass Israel an der palästinensischen Bevölkerung einen Genozid verübe. Und der Botschafter zieht dann auch noch einen Vergleich mit dem Holocaust. Und dann gab es wohl noch andere Posts, die Shahidul Alam auf seiner Facebook-Seite geteilt hat und die zumindest antisemitisch lesbar waren, wie es von Seiten des Vorstands heißt. Aber um das eben nochmal deutlich zu machen, es war den Veranstaltern zuvor bekannt, dass der Fotojournalist und Aktivist Shahidul Alam pro-palästinensisch eingestellt ist, dass er dann aber nach dem 7. Oktober, also nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, auf seinem Facebook-Account antisemitische Inhalte gepostet hat. Das, so betonen es zumindest die Verantwortlichen, sei eben neu gewesen.
Gibt es dazu und zu den ganzen Vorgängen von Shahidul Alam selbst Stellungnahmen?
Also soweit ich weiß, bisher nicht. Ich hatte ihn persönlich auch angeschrieben und um ein Statement gebeten, aber leider bisher keine Antwort bekommen. Aber es gab anscheinend eben mehrere Gespräche mit ihm und der Geschäftsführung und dem Vorstand. Und sobald man eben diese Posts nach dem 7. Oktober entdeckt hatte, dazu nochmal die Mannheimer Kulturamtsleiterin Eva Wojciechowska.
Er hat betont, er ist kein Antisemit, er ist ein Menschenrechtler, ihm ist Meinungsfreiheit wichtig. Das hat er betont, aber er hat die problematischen Posts nicht gelöscht. Auch Kommentare, die sehr problematisch sind auf seinem Profil, wurden auch nicht gelöscht.
Shahidul Alam war ja nur einer von 3 beauftragten Kuratoren aus Bangladesch für die nächste Biennale für aktuelle Fotografie. Was ist mit den beiden anderen? Warum haben die nicht ohne Alam weitergemacht?
Ja, das hatte man den beiden anderen Kuratoren, also Tanzim Wahab und Munem Wasif, auch angeboten. Aber man muss sehen, dass die beiden von Shahidul Alam mit ins Boot geholt worden sind und beide einiges jünger und ja auch international nicht so bekannt sind. Und ich nehme mal an, dass sie es sich wohl auch deswegen nicht vorstellen konnten, ohne ihn jetzt weiterzumachen. Ob sie auch inhaltlich bei den antisemitischen Posts mit ihm gehen, das kann ich nicht sagen.
Kurz vor der Programmveröffentlichung wurde die Fotobiennale also abgesagt. Was bedeutet das denn jetzt für die vielen beteiligten Ausstellungshäuser in Mannheim, in Heidelberg, in Ludwigshafen?
Ja, das ist natürlich ein herber Schlag. Das ist ja auch eine wirklich große Kulturveranstaltung. Die Biennale dauert so rund 10 Wochen. Und bei der letzten Ausgabe, der insgesamt dritten im Jahr 2022, da kamen rund 26.000 BesucherInnen. Also da sind die 3 Städte ja beteiligt und 6 Ausstellungsorte. Das sind Museen, Kunstvereine, andere Kulturhäuser. Und das reißt jetzt natürlich auch ein Loch in deren Veranstaltungskalender.
Allerdings. Das heißt, dass die Zukunft der Fotobiennale nun möglicherweise insgesamt in Gefahr sei. Was steckt dahinter?
Ja, also das hat man jetzt von verschiedenen Seiten gehört. Und das liegt wohl auch daran, dass einige mit dem Krisenmanagement der vergangenen Tage und Wochen überhaupt nicht zufrieden waren. Zum Beispiel waren die Ausstellungshäuser wohl nicht in die Entscheidung, die Biennale abzusagen, eingebunden worden. Und auch im Vorstand waren sich anscheinend nicht alle einig, wie man mit dieser Krise jetzt umgehen soll. Und außerdem gibt es auch Bedenken, ob sich bei künftigen Ausgaben sowas vielleicht wiederholen könnte. Jetzt müsste eigentlich ja schon die Suche nach den KuratorInnen für 2026 beginnen. Und bei der Fotobiennale ist das so, dass alle beteiligten Ausstellungshäuser, das Biennale-Team und die letzten KuratorInnen jemanden vorschlagen dürfen. Also für die nächste Ausgabe sollte wohl jemand aus Lateinamerika gesucht werden, weil man gerne internationale, außereuropäische Perspektiven einladen möchte. Aber ich habe jetzt schon Stimmen gehört, die sagen, ich traue mich kaum, jemanden vorzuschlagen. Also da gibt es momentan viel Verunsicherung und es ist wohl auch viel Vertrauen in die Geschäftsführung verloren gegangen. Und letztendlich darf ja auch nicht vergessen werden, dass diese Absage für die bereits eingeladenen rund 45 KünstlerInnen schwierig ist. Auch für sie wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn man schneller entschieden und nicht 6 Wochen abgewartet hätte.
Und man müsste wohl auch noch einen neuen Sponsor finden.
Ja, der Hauptsponsor BASF, der hatte aber anscheinend auch schon vor den Querelen seine Hauptsponsorentätigkeit zurückgezogen. Also das hat jetzt mit dem aktuellen Fall nichts zu tun, aber natürlich, das reißt sicher auch finanziell eine große Lücke.
Antisemitismusvorwürfe gegen einen Kurator führten nun auch zur Absage der nächsten Biennale für aktuelle Fotografie in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Marie-Dominique Wetzel hat das für Fazit recherchiert. Vielen Dank dafür. Künstlerinnen und Künstler haben sich immer wieder Gedanken über eine bessere Zukunft gemacht. Die Alpen überbauen, ohne Kleidung durchs Leben gehen oder keinen festen Wohnsitz haben. Viele Positionen der letzten 120 Jahre sind jetzt im Essener Folkwang-Museum zu sehen, in der neuen Ausstellung »Wir ist Zukunft« mit dem Untertitel »Visionen neuer Gemeinschaften«. Die kann man in diesen aufgeheizten Zeiten ja wirklich gebrauchen. Allerdings hat das Museum kurzfristig ein Kapitel zum Thema Afrofuturismus gestrichen. Auch hier hat die Museumsleitung auf antisemitische Posts des Gastkurators Anaïs Duplan reagiert. Susanne Lurweg hat die Ausstellung besucht und zunächst Folkwang-Museumsdirektor Peter Gorschlüter nach den Gründen für die Trennung von dem Kurator gefragt.
Ja, wir haben vor circa 2 Wochen festgestellt, dass seit dem 18. Oktober diesen Jahres einige Posts auf dem Instagram-Account unseres Gastkurators erschienen, die auf die aktuelle Lage in Gaza Bezug nehmen, ohne den terroristischen Angriff der Hamas zu erwähnen. Und da hat sich eine gewisse Dynamik innerhalb weniger Tage für uns so dargestellt, dass am 10. November ein Post geteilt wurde, der zur Unterstützung der BDS-Kampagne aufruft, stellt auch das Existenzrecht Israels zumindest in Teilen in Frage. Und dann war es für uns so, dass wir eine Zusammenarbeit mit jemandem, der im Auftrag des Museums handelt und diese Position so einseitig vertritt, mehr weiterführen konnten.
Das Angebot zum Dialog habe der Kurator abgelehnt, so Gorschlüter, und stattdessen seine Arbeiten aus der Ausstellung zurückgezogen. Nun klafft anstelle des Afrofuturismus eine Lücke.
Wir haben uns ganz bewusst entschieden, diese Lücke zu zeigen, auch wenn es schmerzlich ist. Es ist auch vielleicht ein Ausdruck unserer Zeit. Wir haben einen großen runden Tisch in diesen Ausstellungsbereich gestellt, der auch eine Einladung ist, ins Gespräch zu kommen, an die Besucherinnen und Besucher, aber auch für uns. Und haben dort Publikationen ausgelegt zum Thema Afrofuturismus.
Wie gut, dass die BesucherInnen ein paar Schritte weiter einen deutlich beliebteren Raum betreten können. Ein begehbarer Tempelbau, den der Architekt und Künstler Yusuf Akboola für die Ausstellung »Wir ist Zukunft« entworfen hat. Ein Gebilde, das die Sinne anregt und in seiner Form an einen giftigen kleinen Frosch aus dem Amazonas erinnert.
Es ist ein riesiger Tempel für einen ganz kleinen Frosch, der vom Aussterben bedroht ist. Und er hat eigentlich so ein sinnliches Erlebnis da geschaffen. Wir riechen Lavendel, es gibt Steine, es fallen ganz viele Schattierungen. Er hat ein Statement dazu auch abgegeben. Und da heißt es eben, dass es ihm darum geht, diese Verbindungen und Abhängigkeiten der Ökosysteme deutlich zu machen. Und ganz zentral eben, dass alle Existenzen auf der Erde gleichberechtigt sein müssen.
Sagt Kuratorin Anna Fricke, der Einklang von Mensch und Natur, der Wunsch nach einer für alle gesunden Lebensweise, durchzieht die Arbeiten. Darunter irdische Paradiese, die nackt Menschen in grüner, satter Natur zeigen, sowie ein 68 Meter langer Fries des als Kohlrabi-Apostel bekannten Künstlers Karl Wilhelm Dieffenbach.
Karl Wilhelm Dieffenbach, der dieses große Fries geschaffen hat, einen Kindermusikzug und eben darin eigentlich so eine Einheit von Mensch und Natur auch sehen wollte und eine verheißungsvolle Zukunft, wo alle Religionen sich verbinden. Und der hat ja selbst eben in Kommunen gelebt und dann so eine Art Urvater des alternativen Lebens und wollte eben ja vegan und nackt und nicht mehr monogam.
Nicht nur die Lebensformbewegung nahm vieles vorweg, was heute noch Bestand hat. Der Einklang mit der Natur und der Wunsch nach Austausch mit anderen beschäftigte die Künstler schon immer. So stammt die Idee, die Alpen zu überbauen, um Europa zu einen, vom Architekten Bruno Taut.
Ich kann sagen, das ist so eine Utopienausstellung, aber es ist eben keine, weil die Utopie hat eigentlich immer etwas Verschobenes und funktioniert auch nach den gleichen Regeln der Gesellschaft. Das ist interessant, dass sich die KünstlerInnen dieser Ausstellung eigentlich dagegen wenden und es viel offener sehen.
Offen, ohne Vorurteile und häufig an ein Miteinander glaubend, sind auch die Arbeiten des niederländischen Künstlers Constant. Über 20 Jahre hat er an seinem New Babylon gearbeitet. Schon in den 60ern erkannte er die Probleme des modernen Großstadtlebens. Enge, Dreck, Einsamkeit.
Der wollte wirklich eine neue Welt schaffen für den Homo Ludens, also den spielenden Menschen. Er hat sich einen Mensch vorgestellt, der wirklich spielerisch sich seinen Alltag gestaltet. Und das Ganze war modular gedacht. Also jeder hat sich dort immer das Klima geschaffen, was er wollte, und die soziale Situation. Und es ging ihm um Beziehungen.
Soziale Räume, ein friedliches Miteinander, ohne festen Wohnsitz, ohne körperliche Arbeit. All dies haben Künstlerinnen und Künstler immer wieder in ihren Bildern und Werken verarbeitet. Vom Arkadien Ferdinand Hodlers über die Kommune auf dem Monte Verita bis hin zum Hippie-Modernismus, in dem schon von einem weltumspannenden Netz geträumt wurde, bildet »Wir ist Zukunft« viele Ideen ab. Es ist fast erschreckend, wie visionär viele Arbeiten waren und wie wenig wir als Gesellschaft gelernt haben. Ob wir am Ende im Wald leben, auf allen Vieren, umgeben von Flechten und Pilzen, bleibt abzuwarten. Zu hoffen ist, dass die hier gezeigten Visionen ernst genommen werden und wir bald keine Ausstellung mehr sehen müssen, in denen eine Lücke klafft, weil der Dialog nicht möglich war.
Wir ist Zukunft, Visionen neuer Gemeinschaften. Die Ausstellung im Essener Folkwang-Museum ist bis Mitte März kommenden Jahres zu sehen. Heute wurde es öffentlich, die Bayreuther Festspiele müssen massiv sparen. Höhere Energiepreise und Personalkosten zwingen das Festival zu großen Einschnitten. Unter anderem soll der Opernchor 40% seiner Mitglieder verlieren. Auch beim Orchester drohen Einsparungen im wohl sechsstelligen Bereich. Die Vereinigung Deutscher Opern- und Tanzensembles, VDO, spricht von Stellenkahlschlag auf dem grünen Hügel. Hören wir, was die Recherche unseres Opernkritikers Jörn Florian Fuchs ergibt. Er konnte heute auch mit Katharina Wagner sprechen. Guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend, hallo.
Kam diese Nachricht für Sie überraschend oder war das für Insider schon abzusehen?
Die kam völlig überraschend, vor allen Dingen deshalb, weil beim Staatsempfang beim letztjährigen, nach der letzten großen Premiere in Bayreuth, zu dem ich hingehe, weniger wegen der Bratwürste, die es dort immer gibt, sondern weil man einfach hinter die Kulissen ein bisschen blicken kann und viele Politikerinnen und Politiker hört. Und da gab es Markus Söder, der sich eindeutig hinter die Festspiele und hinter Katharina Wagner gestellt hat und gesagt hat, also von der Seite des Freistaats aus gibt es auf jeden Fall auch eine Erhöhung der Zuschüsse, so dass nötig ist. Und das ist eigentlich klar, dass das nötig ist. Und da hat man gemerkt, wie sehr er hinter dem Ganzen steht. Ja, und diese Nachricht, muss ich sagen, kam jetzt doch sehr, sehr überraschend. Aber Sie haben schon gesagt, es muss auf mehreren Ebenen gespart werden. Das betrifft nicht nur Chor und Orchester. Es sind insgesamt wohl rund 5 Millionen, die eingespart werden müssen. Und da kann man durchaus schon, wenn es so kommt, von einem Kahlschlag sprechen.
Die Geschäftsführung hat für die kommenden Jahre ein Defizit von mehreren Millionen Euro prognostiziert und deshalb jetzt Vorschläge zur Rettung vorgeschlagen, darauf reagiert. Wie sehen diese Vorschläge genau aus?
Naja, im Moment geht es eigentlich darum zu verhandeln, dass man eine Möglichkeit hat, dass es eben nicht zu diesen extremen Kürzungen kommt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden oder sollen neue Verträge ausgehandelt werden mit den Musikern und Musikern des Festspielorchesters. Wenn es heißt neue Verträge, gehe ich mal stark davon aus, dass es eben weniger Geld für die geben wird. Und was jetzt eben dieses große Thema des Chors betrifft, ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen differenziert sehen. Das hat mir Katharina Wagner vorhin auch am Telefon gesagt, indem sie meinte, also wenn man den kompletten Chor jetzt nimmt, dann sind das 134 Leute und die sind in der durchschnittlichen Saison im Einsatz gewesen an 13 von 30 Spieltagen. Kann man sagen, natürlich kann eine Kulturnation Deutschland, ein Kulturstaat Bayern sich das leisten, dass die alle den ganzen Sommer über dort ihre Zeit verbringen und auch bezahlt werden. Aber so ganz 100% ist es natürlich nicht plausibel, dass man, wenn die eben so viel in Anführungszeichen Freizeit haben, die voll bezahlt werden. Also das machen ja viele Häuser, dass sie eben ein Projektchor einsetzen für solche Opern wie die Meistersinger zum Beispiel. Die Frage nach der Qualität, die dann immer gestellt wird in Bayreuth, die ist natürlich wichtig. Der Festspielchor ist wirklich, hat eine ganz eigene Qualität, ist sicher Weltklasse. Das heißt, das ist eine Frage, ob man es schaffen wird, aus diesem Kernchorensemble und eben den zusätzlichen Choristen diese Qualität weiterhin zu generieren. Für ausgeschlossen halte ich das nicht, aber das bedeutet eben natürlich auch mehr Arbeit für die Mitarbeiter, die also in der zweiten und dritten Ebene für die Chorarbeit verantwortlich sind.
Katharina Wagner steht ja auch selbst unter Druck. Also ihr Vertrag läuft 2025 aus und die Verlängerung hängt sicher auch davon ab, wie innovativ sie die Modernisierung der Festspiele angeht. Hat sie Spielraum jetzt für Innovationen und Modernisierung oder geht es jetzt dann doch vor allem um Rettung?
Es geht eher um Rettung. Es gibt ja diese Reihe Diskurs Bayreuth, die in den letzten Jahren, finde ich, ein wirkliches Pfund war, mit Opern, einmal sogar einer Opernuraufführung, die nun endlich mal erfrischenderweise so überhaupt nichts mit Wagner zu tun hatte. Und auf der anderen Seite aber dann Theaterstücke, die sich schon rund um den Kosmos Wagner drehten, Vorträgen etc. Das war im letzten Jahr schon stark beschnitten und das hat sie mir gesagt, das ist sehr ungewiss, wie das weitergeht. Natürlich wird im Jubiläumsjahr der Festspiele 2026 wird es sicherlich so sein, dass es neue Fördermittel gibt für den neuen Ring, für das ganze Programm ringsherum. Rienzi wird ja auch erstmalig und vielleicht einmalig auf dem Hügel gegeben. Das wird sicher funktionieren, aber danach ist die Zukunft ungewiss. Und was die Vertragsverlängerung betrifft, da sagte sie relativ cool, wie sie das eigentlich immer macht, naja, mein letzter Vertrag ist erst verlängert worden, als er bereits ausgelaufen war. Also sie macht sich da eigentlich wenig Sorgen, aber es ist natürlich eigentlich streng genommen ein absolutes Unding mit dieser Hängepartie. Man muss das verhandeln, man muss klar sagen, was wollen beide Seiten und dann kommt es zur Verlängerung, ja oder nein. Das ist in allen Institutionen so, das müsste in Bayreuth auch sein. Sie sagte, Katharina Wagner wiederum eindeutig, sie braucht endlich eine Stelle für Marketing zur Anwerbung von Sponsoren und das ist natürlich vollkommen richtig. Also wenn es 1-2 große Sponsoren gäbe, die zum Beispiel explizit für den Chor verantwortlich sind oder für bestimmte andere Dinge im Haus, hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Und es ist schon ein Armutszeugnis, dass dieses Festival einfach keine großen Geldgeber außerhalb jetzt der staatlichen Zuschussgeber an Land zieht. Also das ist sicherlich absolut angezeigt.
Und sagen Sie, Markus Söder hat in der Vergangenheit Unterstützung zugesagt. Jetzt haben wir die Haushaltssperre. Welche Rolle spielt das denn?
Das ist ein Problem natürlich, weil man überhaupt nicht absehen kann, wie das weitergeht. Wir erleben das in München mit der Diskussion um den neuen geplanten Konzertsaal. Das sollte ja ein ganzes Zentrum werden im Werksviertel. Jetzt wird es wohl eher eine sehr abgespeckte Version. Das ist allerdings, wenn ich das persönlich sagen darf, oft so, dass sich bei Markus Söder ja sehr schnell die Dinge dann auch ändern. Die absoluten Zusagen, die können sich dann aufgrund von anderen Faktoren, wie jetzt eben dieser aktuellen Haushaltssperre, sehr schnell ändern. Er könnte das natürlich nutzen, um zu sagen, also wir haben da keinen Spielraum und das damit wieder zurücknehmen. Auf der anderen Seite ist es auch ein Politikum und eine politische Geschichte. Claudia Roth hat im Sommer gesagt, sie möchte eigentlich ein Kollektiv haben an der Spitze der Festspiele und sich damit gegen Katharina Wagner ausgesprochen als alleinige Hügelherrscherin. Und Söder hat das auf dem Staatsempfang sehr polternd auch gegenüber Claudia Roth, die er dann zur Ruhe ermahnt hat, sie solle zuhören.
Wir waren fast am Ende unseres Gesprächs über den Sparkurs auf dem grünen Hügel. Die Bayreuther Festspiele schrumpfen den Opernchor um fast die Hälfte. Jörn-Florian Fuchs hat darüber berichtet.
Die israelische Autorin palästinensisch-arabischer Herkunft Adania Shibli hat einen Streit mit der Taz verloren, wie die Zeitung heute berichtete. Shibli hatte beim Landgericht Hamburg versucht, ein Verbot gegen kritische Aussagen in einem im Oktober erschienenen Artikel zu erwirken. Es ging um eine Kritik an ihrem Roman Eine Nebensache. Verbieten lassen wollte Shibli unter anderem die Aussagen, Zitat, in diesem Kurzroman sind alle Israelis anonyme Vergewaltiger und Killer, die Palästinenser hingegen Opfer. Das Gericht wies Schiblis Antrag zurück mit der Begründung, dass es sich in dem Taz-Artikel um eine zulässige Meinungsäußerung handele. Literaturkritik dürfe zuspitzend werten, es könne über die Richtigkeit der Beurteilung auch kein Beweis erhoben werden. Zudem befasse sich der Artikel mit dem Inhalt des Buches, nicht mit den Überzeugungen der Autorin, sodass nicht von der Behauptung einer inneren Tatsache auszugehen sei. Der russische Historiker Sergei Lukaschewski wird mit dem Menschenrechtspreis der Turnhalle Düsseldorf ausgezeichnet. Der 48-Jährige, der inzwischen im Exil in Berlin lebt, sei eine wichtige Stimme russischer Intellektueller und Kriegskritiker im Ausland, teilte das Konzerthaus mit. Lukaschewski leitete viele Jahre das Moskauer Sacharow-Zentrum für Menschenrechte, das im August von den russischen Behörden aufgelöst wurde. Derzeit ist Lukaschewski Chefredakteur des Exilmediums Radio Sacharow, das seit Mai gemeinsam mit dem Recherchezentrum Korrektiv in Berlin aufgebaut wird. Die jahrelange Sanierung der Kölner Bühnen verzögert sich erneut. Fertigstellungstermin soll jetzt der 28. Juni 2024 sein, 3 Monate später als zuletzt geplant. Ursprünglich sollte die Kölner Oper im Jahr 2015 wieder eröffnet werden. Durch die Verzögerung würden auch die Kosten weiter steigen, auf voraussichtlich 686 Millionen Euro. Das sagte der technische Betriebsleiter Bernd Streitberger in einer Mitteilung. Zu Beginn der Sanierung 2012 hatte man mit rund 250 Millionen Euro geplant. Ob Oper und Schauspiel im sanierten Gebäude, wie zuletzt vorgesehen, im Herbst 2024 eröffnen können, bleibt aufgrund der Verschiebung unklar. Durch die aktuellen Haushaltsprobleme des Bundes muss die Klassikstiftung Weimar um die Millionenförderung für die Sanierung des Goethe-Nationalmuseums fürchten. Eine Förderung mit 17,5 Millionen Euro sei durch den Bundestag grundsätzlich zugesagt worden, sagte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz dem Evangelischen Pressedienst. Doch nun könne erst mit dem Beschluss des Bundeshaushalts für 2024 die Sanierung des Goethe-Museums ab 2026 sicher geplant werden. Lorenz will das Goethe-Haus zu einem europäischen Ideenlabor der Welt- und Zukunftsgestaltung weiterentwickeln. Insgesamt rechnet die Stiftung mit Gesamtkosten von 45 Millionen Euro. Zusagen des Freistaates Thüringen sind an die Bedingung einer Kofinanzierung durch den Bund gekoppelt. Peter Hintertür ist mit dem Deutschen Filmmusikpreis ausgezeichnet worden. Der Musiker bekomme den Preis in der Kategorie Beste Musik im Film für seine Kompositionen für das Antiterror-Drama Meinen Hass bekommt ihr nicht. Hintertürs Filmmusik für das Drama rund um den Anschlag islamistischer Terroristen auf den Pariser Musikclub Bataclan sei pointiert gesetzte Musik für das Unsagbare, urteilte die Fachjury in Halle. Der Preis ist undotiert.
Sind die Künstlerinnen der Moderne und ihr Werk nach 1945 ein unterschlagenes Kapitel der Kunstgeschichte? Die Städtische Galerie Karlsruhe kommt zu diesem Schluss und beleuchtet in einer neuen Ausstellung die holprigen Karrieren von Künstlerinnen wie Ella Bergmann-Michel und Hanna Höch, Ida Kerkovius und Jan Mammen, Grete Jürgens, Lotte Laserstein oder Hanna Nagel. Sie merken schon, manche Namen kennen wir, andere haben wir vielleicht noch nie gehört. Kurz vor der Sendung konnte ich mit Stefanie Patruno sprechen. Sie ist die Direktorin der Städtischen Galerie Karlsruhe. Frau Patruno, warum hat denn es die kunstschaffenden Frauen nach 45 so viel schwerer als ihre männlichen Kollegen?
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen, und zwar in die Zeit vor 1945. Denn man muss sagen, dass natürlich im Vergleich der Karrieren männlicher Künstler und weiblicher Künstlerinnen auch da quantitativ ein großer Unterschied zu vermerken ist. Das heißt, viel weniger Künstlerinnen waren mit ihren Karrieren in der Vorkriegszeit, in der Weimarer Republik erfolgreich. Es sind die Einzelpersönlichkeiten, von denen wir jetzt einige auch schon gehört haben, die darunter fallen. Dann gab es die harte Zäsur des Zweiten Weltkrieges. Da hatten es natürlich Künstlerinnen wie Künstler schwer, durch diese Zeit zu kommen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen war es schwer, mit ihrer Arbeit weiter anzuknüpfen. Sie hatten wenig Ausstellungsmöglichkeiten. Manche mussten sogar ins Exil gehen, und dann waren da die 50er Jahre, und es gab ja nicht wirklich einen ganz krassen Bruch zwischen der Zeit der Nationalsozialisten und den Jahren nach 1945, den unmittelbaren Jahren. Das heißt, es war eine männerdominierte Republik und es war eine männerdominierte Kunstszene, die sich bis weit in die 60er Jahre und ja bis heute natürlich auch noch fortgesetzt hat. Das heißt, Künstlerinnen waren vor allem auch für ihre Familie noch zuständig in der Nachkriegszeit.
Genau, das habe ich mich gefragt. Also Emigration haben Sie angesprochen, ja? Waren es Frauen, die eben vielleicht zur Emigration gezwungen worden waren, die womöglich gar nicht überlebt haben oder eben nach dem Krieg, wie Sie gerade sagen, vor allem für das Überleben erstmal kämpfen mussten. Ein anderer Grund könnte sein, die Positionen, die Sie damals vertreten haben vor dem Krieg, waren die nach dem Krieg noch gefragt?
Ja, und wenn man sich gesellschaftlich in den 50er Jahren umblickt, war es ja ohnehin schon erstaunlich, wenn eine Frau berufstätig war und darüber hinaus dann noch als Künstlerin berufstätig. Das war schon eine Ausnahme, und die eingangs erwähnte erste Documenta 1955, aber auch die folgenden, nicht wahr? Auch die zweite Kasseler Kunstschau 4 Jahre später, bis hin, man kann das weiterspinnen, bis hin zur Harald Seemann Documenta 1972, bleibt der Frauenanteil, der Künstlerinnenanteil im Vergleich zu den Künstlern weiterhin verschwindend gering. Das heißt, die Wahrnehmung für Künstlerinnen in dieser Zeit war sehr, sehr schwierig. Sie offenbart eigentlich, dass sie gar keine wesentliche Rolle auf Großveranstaltungen, auch in den Publikationen der Zeit gespielt haben, dass es nur wenige Unterstützungsnetzwerke für sie gegeben hat und dass ihnen einfach der Anschluss an die Geschichte der Gegenwartskunst nach den verlorenen Jahren des Nationalsozialismus sehr viel weniger erfolgreich gelang als ihren Kollegen.
Vielleicht machen wir das an ein, zwei Beispielen fest. Künstlerinnen, die vor dem Krieg auf großes Interesse gestoßen waren, aber nach dem Krieg kaum noch wahrgenommen wurden.
Ja, man kann natürlich Jan Mammen nennen als eine der Künstlerinnen, die sehr bekannt sind, heute sehr bekannt sind, aber auch damals schon sehr erfolgreich gearbeitet haben in ihren frühen Schaffensjahren. Sie kam von Paris nach Berlin, ist in der Belle Epoque groß geworden, hat dort studiert, hat dann in Berlin zur Zeit des Ersten Weltkrieges ihre berühmten Milieuschilderungen aus den Varietés, Cafés und Kneipen sowie das Bild der neuen Frau in den goldenen 20er Jahren der Weimarer Republik mit spitzer Feder festgehalten. Dann gab es diesen Bruch zur Zeit des Nationalsozialismus. Sie geriet dort in eine existenziell bedrohte Situation. Sie war weiterhin künstlerisch sehr aktiv und schuf ja zurückgezogen eigentlich in ihrem Atelier. Das heißt, viele Künstlerinnen, wie Jan Mammen auch, haben in dieser Zeit mit allem Material gearbeitet, das sie verfügbar hatten. Malmaterialien waren knapp. Und das kennzeichnet auch ihr Werk dann nach 1945. Und auch durch Selbstäußerungen Jan Mammens kann man ganz klar ausfindig machen, dass es für sie ein Befreiungsschlag gewesen ist, das Ende des Zweiten Weltkrieges, und fing dann an, Materialcollagen zu machen mit Staniolpapieren, mit ganz ungewöhnlichen Materialien. Alte Telefonkabel findet man in ihren zunehmend abstrakten Kompositionen. Das heißt, sie löst sich von der Figur, arbeitet wie viele Künstler, also wie die Kunstszene um sie herum, zunehmend mit der Weltsprache Abstraktion und hat es deshalb schwer, an ihre Erfolge in der Zeit vor 1933 anzuknüpfen, weil man auch nach 1945 größtenteils an ihrem ja schon bekannt und auch berühmt gewordenen Frühwerk interessiert war. Es fiel ihr schwer, mit ihrem Gegenwartswerk nach 1945 den Sprung in die Nachkriegszeit zu schaffen, was ihre Anerkennung, ihre Verkäufe und ihre Ausstellungsbeteiligungen angehen.
Und doch hätte ich jetzt gedacht, weil Sie Jeanne Mamm als Beispiel herausgreifen, das ist ja eine, die hat es irgendwie geschafft, die kennen wir alle.
Ja.
Wohingegen viele andere Namen, die bei Ihnen jetzt in der Ausstellung auftauchen, die kennen wir überhaupt nicht. Die sind nie, auch bis heute, nicht groß rausgekommen.
Ja, da gibt es in der Tat einige Namen. Helena Buchholz-Stark, Margarete Camilla Leiteritz, Eleonora Rotzaneck sind das sicherlich zwei Namen. Aber auch Luise Rösler, die 1907, es ist eine der Spätgeborenen in der Ausstellung, in Berlin geboren ist, als Tochter des berühmten Impressionisten Waldemar Rösler, also beste Voraussetzungen eigentlich hatte. Sie hat in München, Berlin, Paris studiert, bei Hans Hofmann, bei Karl Hofer, bei Fernand Léger, und hat begonnen, abstrahierte Stadtlandschaften in einem sehr pointillistischen Stil auch zu entwickeln.
Warum ist diese Karriere beendet worden oder gar nicht zu einer Karriere geworden?
Luise Röslers Atelier wurde 1943 durch einen Bombenangriff zerstört. Es sind nur wenige Frühwerke erhalten geblieben. Und sie hat es in der Tat auch finanziell nicht leicht. Durch ihre familiäre Situation hat viel auf gefundenen Holzbrettern, auf Schrankwänden und so weiter erstmal ihre Arbeit fortgesetzt und sich eigentlich langsam wieder in das Kunstgeschehen in Berlin hineingearbeitet. Sie konnte erst sehr spät wieder an ihre frühen Erfolge anknüpfen. Man kann sagen, dass sie eigentlich zeitlebens ein Geheimtipp, ein Berliner Geheimtipp geblieben ist und erst sehr spät mit 86 Jahren mit einer Einzelausstellung am Haus am Waldsee, sie ist 3 Monate vor der Eröffnung damals gestorben, erst wieder gewürdigt worden ist mit ihrem Werk.
Sie sprechen im Ausstellungskatalog nicht von einem unterbelichteten oder vergessenen Kapitel der Kunstgeschichte, sondern von einem unterschlagenen Kapitel. An wen richtet sich dieser indirekte Vorwurf?
Na, der richtet sich schon an alle, die in der Forschung sich mit diesem Kapitel der Kunstgeschichte beschäftigt haben. Denn diese Künstlerinnen waren ja da. Sie waren all die Jahrzehnte da. Und erst in jüngster Zeit, in den letzten Jahren, entdeckt man diese Künstlerinnen mit ihrem Spätwerk. Wenn ich Jeanne Mamm noch mal aufgreifen darf, man hat sie ja wiederentdeckt mit ihrem Frühwerk.
Ja.
Aber erst 2018, also vor wenigen Jahren, ist man mit einer Einzelausstellung Jeanne Mammens in der Berlinischen Galerie wieder auf ihr Spätwerk aufmerksam geworden. Und ich glaube, dieses Übersehen, dass die Künstlerinnen sehr wohl gewirkt haben in der Nachkriegszeit. Marie-Louise von Roog ist da an der Seite der informellen Künstler, kann man da auch nennen. Sie war erfolgreich. Aber sie ist nicht in die Kunstgeschichtsschreibung eingegangen, weil man sich an den großen Namen der Nachkriegszeit, Willy Baumeister, Ernst Wilhelm Ney, Fritz Winter und so weiter, abgearbeitet hat. Und das ist, glaube ich, aktuell einfach eine Situation. So viele Künstlerinnen wie noch nie werden ja aktuell in Ausstellungen weltweit gewürdigt. Und so kommt man jetzt auch auf dieses vielleicht dunklere Kapitel der Nachkriegszeit, das gar nicht so attraktiv geschienen hat, weil natürlich die Kunst, die Malerei der Nachkriegszeit irgendwann auch wieder außer Mode gekommen ist, nicht wahr? Und die ganzen letzten Jahrzehnte jetzt auch in Ausstellungen keine große Rolle gespielt haben.
So viel Anfang ist die Ausstellung überschrieben. Ist das ein Zitat?
Es ist ein Zitat von Whitman, das aus der Zeit um 1900 herrührt oder aus dem 19. Jahrhundert und eigentlich lautet, so viel Anfang war nie. Und wir haben dieses Zitat gekürzt, denn so viel Anfang war nie, hätte ich jetzt eher auf die 1920er Jahre und auf den Aufbruch in der Weimarer Zeit hin formuliert. Und wir fanden aber, dass so viel Anfang, also dieser Neuanfang dieser 15 Künstlerinnen, die wir wie ein Schlaglicht jetzt in dieser Ausstellung nur zeigen können, das mit ihren Werken ganz wunderbar zum Ausdruck bringen.
Stefanie Patruno, Direktorin der Städtischen Galerie Karlsruhe, über die neue Ausstellung So viel Anfang, Künstlerinnen der Moderne und ihr Werk nach 1945, zu sehen bis zum 18. Februar nächsten Jahres. Am Donnerstag beginnt in Dubai die Weltklimakonferenz COP28 und auch in diesem Jahr wird es Proteste geben. Möglich ist das, weil das Messegelände und die Veranstaltungsräume unter dem Schutz der Vereinten Nationen stehen. Doch da, wo dieses Gelände endet, da endet auch die Meinungsfreiheit. Auch wenn die Verfassung der Emirate ein Recht auf Versammlungsfreiheit einräumt, in der Realität existiert es nicht, kritisieren Menschenrechtsorganisationen. Thilo Spaniel berichtet.
So klangen die Proteste auf der Weltklimakonferenz in Ägypten 2022. Sie waren nicht groß, etwa 100 Demonstrierende kamen bei den einzelnen Protesten zusammen, aber dafür waren sie zahlreich und bunt. Dass sie im Herzen der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh überhaupt möglich wurden, war das Ergebnis eines zähen Ringens mit den ägyptischen Behörden. Diese hätten die Proteste eigentlich am liebsten irgendwo abseits, am Rande der Veranstaltung gehabt. Ein Jahr später treffen Demonstrierende bei der COP28 in Dubai wieder auf ein autoritäres System und ein Land, in dem Behörden nicht viel von Versammlungsfreiheit halten. Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace in Deutschland.
Ich mache mir große Sorgen, dass eine so wichtige Klimakonferenz wie in diesem Jahr in einem Ölstaat stattfindet, das nicht dafür bekannt ist, zivilgesellschaftlichen Protest, zivilgesellschaftliche Meinungen zur Geltung kommen zu lassen.
Noch im April dieses Jahres berichtete die Financial Times, dass die emiratischen Behörden und Veranstalter der Weltklimakonferenz Sprecher auf der COP davor gewarnt hätten, Zitat, Konzerne zu kritisieren. In einem Briefing sollen die emiratischen Veranstalter betont haben, dass Demonstrationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten illegal seien und dass störende Proteste von den Sicherheitsbehörden unterbunden werden. Erst durch den Druck internationaler Klimagruppen gestanden die Organisatoren den Protestierenden jetzt öffentlich zu, friedlich demonstrieren zu dürfen. Dass man dieses Statement erst erkämpfen musste, sei eigentlich schon absurd, meint Joey Shayer von Human Rights Watch. Denn das Versammlungsrecht auf dem COP-Gelände wird ohnehin durch die Vereinten Nationen, unter deren Schutz die Veranstaltung steht, garantiert.
The comments by the COP28 presidency themselves were quite revealing, right? That they needed to go publicly.
Die Aussagen der Organisatoren waren doch ziemlich entlarvend. Also, dass sie extra öffentlich eingestehen mussten, jetzt bei der COP Proteste erlauben zu wollen. Was ja so viel bedeutet, wie dass sie sonst keine Demonstrationen erlauben. Ich finde das an sich schon ziemlich entlarvend.
In der Verfassung der Vereinigten Arabischen Emirate ist, ganz offiziell, das Recht auf Versammlungsfreiheit vorgesehen. In der Realität werde dieses Recht aber nicht garantiert, berichten Menschenrechtsorganisationen. Mehrfach wurden in der Vergangenheit Demonstrierende, vor allem Angehörige der schiitischen Minderheit, in unfairen Gerichtsverfahren verurteilt und für 10 bis 15 Jahre ins Gefängnis gesteckt, berichtet Joey Shayer von Human Rights Watch.
You know, I also think that international Western
Ich glaube schon, dass internationalen bzw. westlichen und weißen Aktivisten in Dubai Sicherheit garantiert wird, damit sie ihre Meinung kundtun können. Emiratis oder Menschen, die in den Emiraten leben, würden dagegen deutlich mehr riskieren, wenn sie an solchen Klimaprotesten teilnehmen.
Gleichzeitig ist aber auch unklar, wie viele Emiratis überhaupt an Klimaprotesten teilnehmen würden, selbst wenn die Regierung sie ließe. Nicht nur, dass es in den Emiraten keine freie Presse gibt, die unabhängig über die Klimakrise berichten könnte. Dazu kommt, dass Staatsbürger und Staatsbürgerinnen massiv von den Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl profitieren. So sind zum Beispiel Arztbesuche komplett kostenfrei, ebenso Bildung und viele Sozialleistungen. Wollen junge Emiratis im Ausland studieren, übernimmt der Staat alle Kosten. Und wenn sie heiraten und eine Familie gründen wollen, dann bezahlt der Staat den Hausbau. Viele junge Emiratis wüssten zwar sehr gut über den Klimawandel Bescheid, erklärt Nishad Shafi, aber würden ihn eher abstrakt begreifen.
People's understanding about local climate change impacts are very minimal.
Nishad Shafi ist Experte für die Klimapolitik der Golfstaaten am amerikanischen Middle East Institute und hat 2015 die Organisation Arab Youth Climate Movement Qatar mitgegründet.
Wenn man hier über die Auswirkungen des Klimawandels spricht, dann würde man zum Beispiel als Antwort hören, Überflutungen in Pakistan. Dabei vergessen die meisten, dass der Klimawandel auch die Golfstaaten treffen wird. So liegen zum Beispiel die großen Städte alle sehr dicht am Meer. Natürlich würde uns ein Anstieg des Meeresspiegels hart treffen.
Klimaproteste, die in westlichen Staaten teils hunderttausende Menschen auf die Straßen ziehen, würden laut Nishat Shafi in den Golfstaaten per se nicht funktionieren. Hier sei ein behutsames Vorgehen wichtig, um Teil der Diskussion zu werden. Seine Organisation setze deshalb vor allem auf Dialog. Denn nur indem man die autokratischen Machthaber nicht vor den Kopf stoße, könne man sie zu Veränderungen bewegen, meint der Klimaaktivist.
Dubai erwartet Klimaproteste, die Meinungsfreiheit endet allerdings am Rand des Messegeländes. Zum heutigen Fazit-Team gehört auch Tobias Wenzel, zuständig für die gedruckten Feuilletons von morgen, Samstag, dem 25. November.
Es ist eine Bananenrepublik, in der Menschen leben, die sich keine Bananen mehr leisten können, schreibt Bülent Mumay über die Türkei in seiner Kolumne für die Frankfurter Allgemeine. Die Schuld für das und mehr sieht Mumay beim türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der handle oft im Widerspruch zu seinen Worten. Ein Beispiel. In den letzten Wochen nannte Erdogan Israel einen terroristischen Staat, lieferte aber seit dem Anschlag vom 7. Oktober über 300 Schiffsladungen Waren wie Nahrungsmittel und Stahl dorthin, schreibt Mumay weiter in der FAZ. Das Palastregime setzt seine Wirtschaftsbeziehungen zu Israel fort, unterstützt aber unter der Hand anti-israelische Kundgebungen. Im neuen Spiegel gibt sich der israelische Soziologe Nathan Schneider pessimistisch. Der radikale Schmerz, dass der 7. Oktober nicht bewältigt werden kann, weil er geschah und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, ist auch der Schmerz, dass der Wunsch nach Normalität für Juden und Jüdinnen, der dem israelischen Staat auch eingeschrieben ist, nicht zu verwirklichen ist. Eigentlich, entnimmt man der Süddeutschen, hatte sich der Physiker und Schriftsteller Ralf Bönd auf die Nahostrede von Susan Neimann gefreut, der Philosophin und Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Aber was Bönd dann da von Neimann im Willy-Brandt-Haus hörte, irritierte ihn zutiefst. Begonnen habe sie ihre Rede mit der Behauptung, in Deutschland herrsche ein verordneter Philosemitismus. Soll heißen, als Deutscher werde man gezwungen, den Juden wohlgesinnt zu sein. Beendet habe Neimann ihre Rede mit einem Zitat aus dem Briefwechsel Albert Einsteins mit dem israelischen Politiker Chaim Weizmann. Wenn wir keinen Weg zu ehrlicher Zusammenarbeit und zu ehrlichen Verhandlungen mit den Arabern finden, schrieb Einstein, dann haben wir nichts aus unserer 2000-jährigen Leidensgeschichte gelernt und wir verdienen das Schicksal, das uns ereilen wird. Danach habe das Publikum seltsamerweise warmherzig applaudiert, berichtet Ralf Bönd und fährt in der SZ so fort. Nicht, dass das Wort Einsteins falsch wäre, bewahre, aber es so zu zitieren ist, wie den Eltern der am 7. Oktober entführten jungen Frau, die halbnackt mit verdrehten Gliedmaßen auf einem Wagen von Terroristen zur Schau gestellt und bespuckt wurde, jener Frau, die später starb, zu sagen: Naja, wegen Netanjahu halt, wegen der Siedler im Westjordanland. Und jetzt halt dieser deutsche Philosemitismus wegen des Holocaust, weißt du? Als fühlte man mit wegen historischer Schuld, als fühlte man nicht mit angesichts einer solchen Barbarei, gleich wem sie widerfährt. Zum Schluss noch etwas Leichteres, im wahrsten Sinne des Wortes Oberflächliches. Es sei erforscht worden, wie der Hintergrund bei Videokonferenzen auf die anderen Teilnehmer wirke, schreibt Leonie Gubela in der Taz. Sehr kompetent erschienen Personen, die vor einem Bücherregal oder Topfpflanzen saßen. Wichtig dabei, das Bücherregal hatte geordnet zu sein, die Pflanzen gut genährt. Spiegelte der Hintergrund auch nur ansatzweise eine Art Alltagsrealität wider, war also der Brockhaus umgekippt oder die Monstera bräunlich, hatte das einen ähnlichen Effekt wie beispielsweise eine Lavalandschaft. Wer sich da vorteilhaft präsentieren wolle, dem verspreche Microsoft Teams eine Lösung. Ab Anfang 2024 soll es möglich sein, den Hintergrund mit Hilfe einer KI aufzuräumen und mit an die Jahreszeit angepassten Deko-Elementen zu verschönern, schreibt Gubela. Aus Vorher-Nachher-Bildern lässt sich erkennen, dass Kinderzeichnungen, eine unsortierte Plattensammlung und gerahmte Urlaubsfotos künftig dem Minimalismus weichen könnten. Wer will schon daran erinnert werden, dass da außerhalb des Jobs noch ein Leben ist? Es beginnt die Wandlung zum Arbeitnehmer ohne Eigenschaften.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Schönes Wochenende.